zum Kohlehole in Saarland. Ein Bub hast du dann auch warm. Noch heute erinnere ich mich, wie wenn es gestern gewesen wäre, an diese Frage meiner Gershomer Oma, die sie mir regelmäßig bei Heimatbesuchen meiner Studienzeit in den Herbst- und Wintermonaten zu stellen pflegte. Im Herbst 1977 hatte ich dem Hämler Elternhaus den Rücken gekehrt, also nach meiner Tour ums Mittelmeer, und war mit dem Kofferraum voll Habseligkeiten ins schwäbische Nürtingen, einem am Neckar zwischen Stuttgart und Tübingen gelegenen Kleinstädtchen mit damals etwas mehr als 30.000 Einwohnern gezogen, das erst in unseren Tagen als Geburtsort des Late-Night-Talkers Harald Schmidt bundesweit Bekanntheit erlangt hat. In diesem aus heutiger Betrachtung damals ziemlich verschlafenen Nest hatte ich mit ein wenig Glück an der ortsansässigen Fachhochschule einen Studienplatz im Fachbereich Landschaftsarchitektur ergattert. Nach den Anfangsmonaten meines Studentenlebens in einem möblierten Zimmer, das ich unterm Dach im Hause einer älteren, alleinstehenden Frau angemietet hatte, bot sich mir mehr durch Zufall schon bald die Gelegenheit, bei einer zum damaligen Zeitpunkt vierköpfigen Wohngemeinschaft einzuziehen. Diese hatte sich im Dachgeschoss eines riesigen, etwas heruntergekommenen Altbaus eingemietet, dessen Untergeschoss in früheren Zeiten als Dorfgasthaus diente. Es gab weder ein Bad noch eine Zentralheizung, von einem Telefonanschluss ganz zu schweigen. Sowas wie Internet war zu jenen Tagen noch ebenso ein Fremdwort wie die Nutzung von Handys, SMS und Flatrate. Der Mietpreis von rund 250 D-Mark, also 125 Euro pro Monat, wohlgemerkt für die ganze Vier-Zimmer-Wohnung samt Küche, machte den fehlenden Wohnkomfort für uns allerdings mehr als wett. Geheizt wurde im Winter mit Einzelöfen, die bis zu meinem Einzug in der Regel fast ausschließlich mit Holz befeuert wurden. Selbiges beschaffte man sich kostengünstig bei einer der im Schwäbischen bis heute üblichen Versteigerung sogenannter Flächenlose, was nichts anderes bedeutete, als dass man, statt in Vorlesungen zu gehen, selbst Restholz im zugewiesenen Waldstück zusammensägte und nach Hause schaffen konnte. Mit meinem Einzug in die Wohngemeinschaft, noch heute verbindet mich mit den damaligen Mitbewohnern eine enge Freundschaft, sollte hinsichtlich des winterlichen Einheizens allerdings ein erheblicher Qualitätssprung verbunden sein. Wer aus dem Saargebiet kommt, welches Land auf, Land ab von Kohlegruben durchzogen ist, so jedenfalls die Vorstellung meiner damaligen WG-Genossen über den Südwestzipfel Deutschlands, der kennt sicher jemanden, der wiederum jemanden kennt, der weiß, wie man billig an Kohle oder Briketts kommen kann. In meinem Fall war es allerdings nicht ganz so kompliziert. Opa Rudolf fuhr bis zu seiner Berentung als Bergmann in verschiedenen Gruben, so zuletzt auf Jägersfreude ein. Neben einer überdurchschnittlich gut gefüllten Lohntüte hatten sich die saarländischen Bergleute seinerzeit in den Jahren des Wirtschaftswunders eine Reihe von Privilegien erstritten. Dazu zählte auch, dass sie bis an ihr Lebensende für Heizzwecke Winter für Winter praktisch kostenlos Kohlelieferungen beziehen konnten. Die dabei angelieferten Kohleberge überstiegen nicht selten den notwendigen Eigenbedarf um einiges. So auch im Falle meines Großvaters Rudolf und seiner Frau Anna, die am Rande von Gershom ein kleines Häuschen bewohnten. Wir lebten in unseren Studentenzeiten und dies meist nicht mal schlecht, oft von weniger als 500 Mark, sprich 250 Euro im Monat. Vor der Haustür parkte dennoch ein für damalige studentische Verhältnisse geradezu stattlicher Fuhrpark, bestehend aus alten VW-Käfern, deren Antrieb wir im Falle von Kolbenfressern und ähnlichen Katastrophen in Heimarbeit durch gebrauchte Motoren ersetzten. Selbige konnte man damals Pfarrer Appel und Pfarrer Ei auf Schrottplätzen der Umgebung erwerben. Ganzer Stolz unserer WG war allerdings ein VW-Bus Typ Samba, Baujahr 62 mit knapp 40 PS. Anstelle der später in VW-Bussen Modellen üblichen Schiebetüren verfügte das Gefährt, das bei uns wegen seiner eigentümlichen Fahrverhaltens auf der Straße nur Titanic genannt wurde, noch über Flügeltüren. Zu den Besonderheiten gehörten seitlich am oberen Rand der Karosserie eingelassene Panoramafensterscheiben und als absolutes Highlight ein praktisches Faltdach, welches es beispielsweise ermöglichte, das ebenfalls zum WG-Hausstand gehörende Kajakboot bei Ausflügen am Wochenende kurzerhand durchs offene Dach des VW-Busses zu schieben und mit auf Reisen zu nehmen. Zwei Fotos davon sind im Buch drin, die das nochmal belegen. Mit Beginn des Herbstes war es dann jeweils mein Job, mit der Titanic zum Kohleholle in Saarland zu tuckern. Genauso wichtig wie das Herbeischaffen des schwarzen Goldes, das Opa Rudolf bei meiner Ankunft meist schon fachgerecht in großen, stabilen Kunststoffsäcken abgepackt hatte, war bei diesen Touren die Beschaffung von Kohle in Form von in Rollen abgepackten 10 Zoll Teamgeldstückelchen. Letztere, dies hatte ich recht schnell herausgefunden, ließ es sich auf der Zweigstelle von einer französischen Bank in Saarbrücken selbst in größeren Mengen problemlos und ohne dass groß nachgefragt wurde, beschaffen. Wie bereits erwähnt, hatten wir im Zeitalter von Handy und weltumspannender Kommunikation, heute kaum mehr vorstellbar, keinen eigenen Telefonanschluss. Die Verbindung außerhalb von Nürtingen, sprich Schwätzchen mit der Hemm, Freunden, Bekannten und natürlich auch mit den diversen Liebschaften, wurde über die zwei knallgelben Telefonzellen der Deutschen Bundespost abgewickelt, die in unserem etwas abseits von Nürtingen gelegenen Stadtteil installiert waren. Recht schnell hatte sich seinerzeit herumgesprochen, dass die damals üblichen 50-Penning-Geldstückelchen sowohl was deren Größe als auch was ihr Gewicht betraf, praktisch identisch waren mit der französischen 10-Centime-Stückelchen. Letztere entsprachen aber gerade einmal einem Zehntel des Wertes unserer damaligen 50-Penning-Stückelchen. Die Titanic bis unters Faltdach, vollgepackt mit Kohlesäcken sowie etlichen Rollen 10-Centime-Geldstückelchen im Gepäck, trat ich dann an solchen Tagen wieder die Rückreise ins Schwäbische an. Oleg, ich weiß noch, dass ich recht regelmäßig Blut und Wasser geschwitzt habe, wenn ich es mit dem meist völlig überladenen und schon damals in die Jahre gekommenen 40 PS Gefährt, die nach Karlsruhe folgenden Steigungen der A8 Richtung Pforzheim und weiter nach Stuttgart zu bewältigen galt. Der Motor war regelmäßig bis zum Anschlag überhitzt, hielt aber dennoch den Belastungen des Kohletransports immer noch stand, was schon einem kleinen Wunder gleichkam. Nach 3,5 Stunden gejoggelt durch die Palz und auf der Autobahn in Nürtingen angekommen, wurde der kostbare winterliche Heizvorrat in aller Eile in die zum Haus zugehörige Scheune eingelagert. Ausgestattet mit Hosentaschen voller 10-Centime-Geldstückelchen machten sich die Mitglieder unserer Wohnkommune meist noch am gleichen Nachmittag auf in Richtung der beiden gelben Telefonzellen. Es war etwa um das Jahr 1980, als diese Form von Telefonflatrates ein abruptes Ende fand. Die Bundespost hatte offensichtlich die Nase bis oberhin voll, regelmäßig aus den Kassen der beiden Telefonzellen Berge minderwertiger französischer Münzen herausfischen zu müssen. Ich habe es schon mal gelernt, er musste das immer machen dahin, das hat er mir nämlich erzählt. Eines Tages waren die für den Einwurf von 50 Penninggeldstückelchen vorgesehenen Einwurfschlitze in beiden Zellen zugeschweißt. Von ernsthaft angestellten Überlegungen, diese im Rahmen eines nächtlichen Ausflugs wieder aufzuflexen, haben wir nach intensiven Diskussionen dann doch wieder Abstand genommen. Der technische Fortschritt war nun auch in unserer Wohngemeinschaft nicht mehr aufzuhalten. Nur wenige Wochen später wurde in unseren vier Wänden das erste Telefon mit Wählscheibe installiert. Das war's.